Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
300.000 Schulkinder sind Corona-bedingt in Quarantäne. Lehrer- und Elternverbände schlagen Alarm. Das Mittel der Wahl könnte Hybridunterricht sein. Wir sprechen gleich darüber mit dem Vorsitzenden des Bundeselternrates. Intensivpflegekräfte werden derzeit händeringend gesucht. Weshalb sind sie so schwer zu gewinnen? Wir schauen uns die Ausbildung einmal näher an. Zwei unserer Themen im Bildungsmagazin heute mit Thekla Jahn. Nach dem Corona-Lockdown im Frühjahr sind sich Bildungsexperten und Politiker einig. Schulen und Kitas dürfen nicht noch einmal flächendeckend geschlossen werden. Bildung geht eben doch am besten mit Präsenzunterricht, nicht digital. Doch jetzt, da sich immer mehr Schüler und Lehrkräfte trotz AHA-Regeln und Hygienekonzepten infizieren, schließen wieder einzelne Schulen, ganze Klassen sind in Quarantäne. Da wird eine Forderung immer lauter: bitte Hybridunterricht einführen. Also die Klassen teilen und abwechselnd digital und in der Schule unterrichten. Das hat mehrere Vorteile. In kleinen Gruppen lässt es sich besser lernen und weniger schnell infizieren. Außerdem reißt der direkte Kontakt zwischen Lehrern und Schülern nicht ab. Aber wie stehen Eltern dazu? Das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie hat eine Elternumfrage via Twitter gemacht und die Ergebnisse heute vorgestellt. Die meisten Eltern sind für Schulschließungen. Ist das auch die Erfahrung des Bundeselternrates? Das habe ich den Vorsitzenden Stefan Wassmuth gefragt.
Ja, also wir nehmen eine sehr starke Bandbreite wahr, wie Eltern im Moment reagieren. Die Umfrage, die Sie eben zitiert haben, kann ich durchaus nachvollziehen, weil bei uns steht natürlich die Gesundheitsvorsorge unserer Kinder im Vordergrund. Und deswegen sind wir auch im Moment wahrscheinlich eher auf dem Level, dass wir sagen, wir hätten die Schulen ganz gerne geschlossen, obwohl wir eigentlich schon uns sehr auf diesen Präsenzunterricht gefreut haben und auch dankbar waren, dass es erstmal hieß, die Schulen bleiben offen. Aber da die Gesundheitsvorsorge scheinbar zumindest aus dem Blick der Ministerien, so wird es zumindest wahrgenommen, aus dem Blickfeld genommen wurde, gehen viele Eltern mittlerweile dazu über, dass sie sagen, ich hätte gerne, dass mein Kind zu Hause ist und die Schule geschlossen ist.
Aktuell sind 300.000 Schulkinder in Quarantäne. Wie dramatisch sind diese Zahlen?
Ja, ich habe bereits in den Sommerferien schon gesagt, ich befürchte, mit den Maßnahmen, die Kultusministerkonferenz und die einzelnen Kultusministerien vor Ort geplant haben, werden wir wahrscheinlich nicht nur kleinere regionale Lockdowns kriegen, sondern größere, und wir werden zu Schulschließungen kommen. Und ich bin nicht froh, dass diese Voraussage eingetreten ist. Es macht mich eigentlich traurig, dass wir nicht besser darauf reagiert haben, wo eigentlich klar war und offensichtlich war, was passiert. Wir sind da einfach viel zu blauäugig drangegangen, und mit mir meine ich jetzt wirklich die Politik, und haben gehofft, dass das irgendwie vorbeigeht, dass die Schulen letztendlich keine Spreader werden. Wir können es leider auch nicht belegen, weil einfach die Zahlen und die Statistiken in den Schulen nicht so geführt werden, dass wir sie einsehen können, wenn sie denn geführt werden. Diese Zahl 300.000 ist natürlich was uns extrem belastet, was auch wirklich frustriert und traurig macht.
Ja, man muss sich auch vorstellen, die Eltern sind keineswegs eine homogene Gruppe. Da gibt es die Alleinerziehenden oder die Elternpaare, manchmal beide im Homeoffice oder nur einer von beiden. Manche haben beengte Wohnverhältnisse. Das ist eine extreme, enorme Belastung der Eltern aktuell. Ist da Hybrid das Mittel der Wahl?
Es ist ein Mittel, was man einsetzen kann, bin ich der Meinung. Wir müssen, wie Sie schon gesagt haben, ja, eine große Bandbreite auch dabei, wie Familien aufgestellt sind. Ob es Single-Haushalte sind, ob es mehr Kinderhaushalte sind. Das sind alles Punkte, die müssen berücksichtigt werden. Auch da haben wir ein sehr differiertes Feld von Personen, die betroffen sind. Von daher kann Hybridunterricht sicherlich ein Mittel sein, was uns hilft. Aber es ist mit Sicherheit nicht das Einzige, was wir ins Auge fassen müssen, um hier eine vernünftige Lösung für die Zukunft und für unsere Schülerinnen und Schüler hinzubekommen.
Haben die Kultusministerien zu wenig getan seit März und reagieren sie immer noch zu langsam und immer nur als Getriebene?
Ja, also ich denke, dass sie sich schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben. Also ich sage mal, auch Kultusminister sind ja Menschen und machen sich sicherlich viele Sorgen. Aber das muss man ganz klar sagen, es ist ein sehr träges Verhalten, was da im Moment an den Tag kommt. Es sind in den letzten 9 Monaten der Pandemie wenig wirklich weitreichende Entscheidungen getroffen worden, dass wir sagen, hier haben wir Lösungsansätze. Im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir sind auf praktisch so den ersten Schritt aus der Haustür rausgegangen, aber wir haben noch einen ganz weiten Weg vor uns, dass wir wirklich Bildungsgerechtigkeiten und wieder vernünftigen Unterricht für unsere Schülerinnen und Schüler darstellen können.
Ist denn Hybridunterricht das, was die Schulen viel besser leisten können als in der ersten Phase des Lockdowns der Digitalunterricht?
Nein, auch da muss man, glaube ich, sagen, das war allen klar, dass das so schnell nicht gehen wird. Wir können es auch nicht für alle Schülerinnen und Schüler letztendlich nutzen, das muss man auch sehen. Wir haben die Grundschüler, da ist sicherlich der hybride Unterricht ein ganz, ganz kleines Mittel, wenn überhaupt ein Mittel, was ich einsetzen kann. Für die weiterführenden Schulen ist es sicherlich deutlich besser einsetzbar und für die Abiturienten ist es sicherlich ein sehr gutes Mittel, um das einzusetzen. Der Weg allerdings dahin ist ein weiter. Wir wissen überall, die Geräte kommen langsam an. Die Geräte müssen aber auch vorbereitet werden für den Unterricht. Da hakt es an vielen Stellen, weil die Personalkosten für die Bespielung der Geräte letztendlich nicht mit vorgesehen waren, auch nicht förderfähig waren. Und die Infrastruktur, was ja eins der größten Probleme ist, also sprich, dass ich auch vernünftiges WLAN habe oder ein vernünftiges Netz habe, wo ich letztendlich überhaupt hybriden Unterricht stattfinden lassen kann. Da haben wir zu viel Zeit verschwendet, nicht nur in den letzten 9 Monaten, sondern auch in den letzten Jahren.
Jetzt ist es aber nicht nur eine Frage der Technik, sondern zu großen Teilen auch des Personals, weil bei hybridem Unterricht werden die Klassengrößen verkleinert. Es braucht mehr Lehrer und die fallen immer mehr aus, weil auch immer mehr Lehrer entweder in Quarantäne sind oder auch erkrankt sind.
Auch da reden wir ja mittlerweile über 55.000. Aber auch das Thema Lehrerversorgung ist nichts, was mit der Pandemie jetzt letztendlich gewachsen ist. Das verstärkt das Ganze sicherlich nochmal. Aber auch hier hat ja die KMK vor mehreren Jahren schon erkannt, wir haben zu wenig Lehrer. Wir müssen dringend mehr Lehrer ausbilden. Auch da sind die Kultusministerien sehr halbherzig rangegangen. Das wissen auch die Kultusministerien, die ja ganz klar gesagt haben, wir müssten eigentlich mehr ausbilden. Es kostet nur zu viel Geld. Nur die Frage, die wir uns dabei einfach stellen müssen, müssen unsere Kinder der jetzigen Generation darunter leiden, dass wir in den letzten Jahrzehnten Fehler gemacht haben bei der Lehrerversorgung? Das darf, glaube ich, nicht sein. Und da muss ich auch sagen, klar, es sind riesige Belastungen für die Haushalte, ob kommunal, länderspezifisch oder auf Bundeshaushaltsebene. Bildung ist unsere Zukunft, ist auch unsere letztendlich einzige Primärressource, die wir haben. Hier müssen wir investieren, ganz dringend. Und da kann eine schwarze Null nicht im Vordergrund stehen.
Sie haben es vorhin schon einmal angedeutet, dass hybrider Unterricht nicht für alle Schulformen das Mittel der Wahl ist. Jetzt sind die Grundschulen da ein besonderer Fall. Sie sagten schon, da geht es fast gar nicht, obwohl in den Grundschulen sehr, sehr viele Infektionsfälle, jedenfalls nicht deutlich weniger, als in den weiterführenden Schulen auftauchen. Was wäre da das Mittel der Wahl?
Das können wir nur mit Präsenzunterricht leisten. Zumindest haben wir da nur die Möglichkeit, über kleinere Klassengruppen zu gehen. Ich weiß, wir können uns die Lehrer nicht so schnell neu backen, aber wir müssen sehen, dass wir dann außerschulische Bildungsträger mit ins Boot nehmen, dass wir vielleicht Studenten mit ins Boot nehmen, dass wir genau für die Kinder, die letztendlich ja am aufnahmefähigsten sind in dem Alter von 0 bis 10, das sind die Kinder, da sitzen die ihre Grundlagen in diesen Lebensaltersstufen und von daher ist die Grundschulzeit eine ganz, ganz wichtige Zeit für die weitere Lebensphilosophie der Kinder.
Eindringliche Worte von Stefan Wassmuth, dem Vorsitzenden des Bundeselternrates. Schule, egal in welcher Form, auch als Hybridunterricht, bedeutet natürlich auch, Hausaufgaben zu machen. Aber wie viele Hausaufgaben sind sinnvoll? Geht es auch ohne? Und sollten Eltern ihre Kinder unterstützen oder auf gar keinen Fall? Tom Schimek hat für uns Ergebnisse einer neuen Studie aus den USA.
That is not the recipe. You don't want to do as much homework as possible.
Nein, möglichst viele Hausaufgaben seien sicher nicht das Rezept, meint Denise Pope von der Stanford University.
You know, first of all, there's many things that students need to do in addition.
Zunächst einmal gibt es jenseits des Akademischen viele Dinge, die Schüler tun müssen. Zum Beispiel lernen, wie man zu einem gut gerüsteten, aktiven Bürger wird. Man muss sich immer fragen, was wird durch Hausaufgaben beeinträchtigt? Wofür geht Zeit verloren?
Pope, Professorin an der Stanford Graduate School of Education, ist Mitgründerin von Challenge Success. Der gemeinnützigen Organisation geht es um ein lebenstauglicheres Bild von Erfolg. Sie versucht, Schulen und Familien in den USA dabei zu helfen, Bildung so zu gestalten, dass sie effektiv ist und doch weniger Stress und Quälerei bedeutet.
Was wir sehen, Hausaufgaben reduzieren die Zeit fürs Schlafen, die enorm wichtig ist. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Schlaf und geistigem Wohlbefinden, auch zwischen Schlaf und akademischen Leistungen. Man muss schlafen, um zu lernen, damit sich Vorstellungen im Gehirn festsetzen. Hausaufgaben verringern auch die Zeit mit der Familie, mit Freunden, die Zeit für Sport und andere Dinge, von denen wir wissen, dass Kinder sie brauchen, um sich zu glücklichen, gesunden Menschen zu entwickeln.
Das White Paper zum Thema Hausaufgaben ist einerseits eine Art Metastudie, die den Forschungsstand der letzten Jahre abbildet. Zum anderen wurden an die 50.000 US-amerikanische Schülerinnen und Schüler befragt.
Das Gros der Forschung zeigt, für den Lernerfolg ist die mit Hausaufgaben verbrachte Zeit kein entscheidender Faktor. Tatsächlich gibt es Studien, die besagen, dass Kinder, die viele Stunden damit verbringen, bei standardisierten Tests sogar schlechter abschneiden.
Wobei Pope einschränkt, es sei sehr schwer festzustellen, wie viele Stunden Schülerinnen und Schüler tatsächlich mit Hausaufgaben zubringen und wie viel sie prokrastinieren, herumsurfen oder einfach nur müde auf dem Stift kauen.
Eine durchgängige Wirkung auf die Leistung sieht man bei der Frage, ob Schüler das, was sie tun, als sinnvoll und zielgerichtet empfinden. Das scheint sehr offensichtlich. Doch nur etwa ein Drittel der Kinder in unserer Studie betrachten ihre Hausaufgaben als sinnvoll. Zwei Drittel tun dies nicht.
Man sollte sie fragen, meint Pope. Ihr Forscherteam hat eine Reihe von Leitfragen entwickelt, die Lehrerinnen und Lehrern helfen sollen, ihre Arbeitsaufträge zu überdenken.
Eine Frage ist etwa, können meine Schüler diese Aufgabe selbstständig erledigen? Das sehen wir im Kontext mit der Ungleichheit in der Gesellschaft. Kinder, die Eltern zu Hause haben, die das Material verstehen und die Zeit und die Fähigkeiten haben zu helfen, werden es besser machen. Das ist nicht fair.
Vieles lasse sich auch im Unterricht erledigen.
Da braucht man keine extra Hausaufgaben. Weniger ist also mehr.
Der wichtigste Rat für Eltern lautet: Hände weg. Hausaufgaben sind etwas zwischen Schule und Kind.
Ihre Aufgabe ist es nicht, das zu benoten, zu korrigieren oder sich neben ihr Kind zu setzen und es zu beobachten. Aufgabe der Eltern ist es, dafür zu sorgen, dass die Kinder einen ruhigen Ort haben. Zeit, Stifte, Papier und alles, was sie brauchen. Lassen Sie Fehler bei Ihren Hausaufgaben machen. Die Lehrer sehen daran, wie viel Kinder wirklich verstehen. Lassen Sie sie auch etwas Unvollständiges abgeben. Sie als Eltern sind nicht der Hausaufgabenpolizist.
In Zeiten der Corona-Pandemie, sagt Pope, sei das Problem noch deutlich komplizierter und dringlicher geworden. Denn Lernen am Bildschirm sei viel schwieriger. Plötzlich ist alles Hausaufgabe.
Everything seems like homework. It's blurred.
Die Grenzen zwischen Schule und Zuhause verwischen. Nicht gerade gesund.
Um die psychische Gesundheit von Kindern in den USA steht es derzeit sehr, sehr schlecht. Auch um die der Lehrer.
Ist ein Leben ohne Hausaufgaben denkbar? Denise Pope schmunzelt.
Man kann sicherlich ohne Hausaufgaben durchs Leben kommen. Es gibt ziemlich gute Forschung, die zeigt, dass Schüler ohne Hausaufgaben vor allem in den unteren Klassen sehr gut zurechtkommen und dass man überhaupt keine Hausaufgaben braucht.
Heute beginnt der Deutsche Pflegetag, virtuell natürlich. Und dabei wird es um Pflegeressourcen gehen, um Pflegekompetenz, um die Frage, was unsere Gesellschaft, die Pflege in Zukunft wert ist. In Corona-Zeiten wird sich da hoffentlich mehr ergeben als nur die verbale Wertschätzung, die wichtig ist, aber natürlich nicht alles. Und es wird gehen um die Pflegeausbildung. Wir bei Campus und Karriere haben uns in den vergangenen Monaten immer wieder mit Pflegeberufen beschäftigt. Heute wollen wir auf die Besonderheiten der Ausbildung von Intensivpflegekräften schauen. Denn die werden aktuell händeringend gesucht. Freie Betten in den Intensivstationen nützen keinem Covid-19-Patienten oder auch anderen schwerkranken Patienten, wenn es keine Intensivpflegekräfte gibt. Woran liegt es, dass es seit Jahren an Intensivpflegekräften mangelt? Wie wird ausgebildet? Welche Anforderungen müssen erfüllt werden? Daniela Remus hat sich umgehört.
So klingt es auf einer Intensivstation, auch wenn zurzeit wegen der Corona-Pandemie ein Besuch vor Ort nicht möglich ist. Die Arbeit ist anspruchsvoll und anstrengend. Denn hier geht es fast immer um Leben und Tod, erklärt Professor Reimer Riesen, Leiter der internistischen Intensivstation am Universitätsklinikum Tübingen und ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin.
Also schon eine anspruchsvolle Tätigkeit, auch mit viel Verantwortung, wo Sicherheitsaspekte in der Behandlung auch eine große Rolle spielen, wo wir uns gegenseitig im Team mit Ärzten, Pflegekräften ständig auch austauschen, ständig auch im positiven Sinne gegenseitig kontrollieren, ob alles richtig läuft.
Um auf einer Intensivstation als Pflegekraft zu arbeiten, ist erstmal eine 3-jährige Grundausbildung nötig. Idealerweise nach der mittleren Reife. Aber Hauptschulabschluss und eine 2-jährige Ausbildung zum Krankenpflegehelfer gehen auch. Dabei erlernen die zukünftigen Pflegekräfte alles, was das Tagesgeschäft im Krankenhaus ausmacht. Beispielsweise Verband wechseln, Nahrung anreichen oder Körperpflege. Und diese Ausbildung reicht in der Regel auch, um auf einer Intensivstation nach ärztlicher Anordnung zu arbeiten. Nur 40% der Pflegekräfte auf den Intensivstationen in Deutschland verfügen über eine zusätzliche Spezialausbildung, erklärt Dominik Zergiebel, gelernter Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie und heute selbst für die Weiterbildung der Pflegenden am Universitätsklinikum Münster zuständig.
Und dann geht man 2 Jahre in die Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie. Und in dieser Zeit hat man ganz, ganz viele theoretische Inhalte, aber auch praktische Lernsequenzen. Das heißt, man wechselt die Station und die Settings.
Tagsüber steht die Arbeit auf unterschiedlichen Intensivstationen auf dem Programm. Abends und am Wochenende lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Prüfungen, berichtet Jennifer Engel, die die Weiterbildung seit gut einem Jahr am Uniklinikum in Münster absolviert. Sie macht das, weil sie beruflich aufsteigen möchte und eigenverantwortlicher arbeiten und entscheiden möchte. Zurzeit ist sie auf einer operativen Intensivstation.
Ich habe jetzt schon mehrere Stationen durchlaufen, so zum Beispiel war ich jetzt in der Kinderintensiv und jetzt in der Neurologie. Am Anfang ist es recht schwierig, sich immer auf das neue Team wieder einzulassen, erstmal wieder ankommen, Fuß fassen, sich an die Standards der Stationen wieder anzupassen. Aber so, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, dann geht das eigentlich.
Neben dem vertieften medizinischen Wissen steht technisches Know-how auf dem Stundenplan. Die Bedienung von Überwachungs-, Beatmungs- und Dialysegeräten zum Beispiel. Und auch psychologisches Coaching. Wie gehe ich mit Sterbenden um? Wie betreue ich deren Angehörige?
Das heißt, man erlernt nicht nur Fachliches, Fachkompetenzen, wie versorge ich Patienten besser, wie geht dieses Krankheitsbild, sondern man kann sich auch viel, viel schneller und besser einsetzen und handlungsfähig werden.
Denn Routine ist auf einer Intensivstation so gut wie ausgeschlossen. Für die Intensivfachpflegekräfte bedeutet das mehr Kompetenzen, mehr Teamarbeit und mehr Verantwortung, sagt Armin Krebs, Pflegedienstleiter am Universitätsklinikum Tübingen.
Man muss bedenken, wer bei uns arbeitet, das sind 10 Semester. Das heißt, der hat eine 3-jährige Grundausbildung plus eine 2-jährige Zusatzausbildung. Vom Wissen her ist das ein kleiner Arzt. Also die haben da wirklich ein brutales Wissen, das sie da weitergeben.
Aber die Fluktuation auf vielen Intensivstationen ist sehr hoch. Fast 5000 Stellen sind bundesweit nicht besetzt. Ob es an mangelnder, auch finanzieller Anerkennung liegt, an der hohen psychischen Belastung oder an den ökonomischen Zwängen der Krankenhäuser? Die Antwort darauf ist vielschichtig. Denn auch Ärztinnen und Ärzte stehen nicht gerade Schlange, um auf einer Intensivstation zu arbeiten.
Die einen arbeiten in Corona-Pandemie-Zeiten an vorderster Front, die Intensivpflegekräfte, von denen wir gerade gehört haben. Die meisten Arbeitnehmer aber erleben seit März einen ganz anderen Arbeitsalltag. Viele waren seither gar nicht mehr in ihrem Büro bzw. an ihrem vorherigen Arbeitsplatz. Manche wechseln auch tage- oder wochenweise zwischen den Küchen- und Esszimmertischen zu Hause und dem Schreibtisch im beruflichen Büro. Seit Monaten nur oder überwiegend im Homeoffice bzw. mobil von zu Hause aus zu arbeiten, was macht das mit uns? Welchen gesundheitlichen Belastungen sind wir durch das digitale Arbeiten ausgesetzt? Diese Frage möchte ich dem Medizinsoziologen Professor Nico Dragano vom Universitätsklinikum Düsseldorf stellen, der sich heute schon bei einer Fachtagung des RKW-Kompetenzzentrums der deutschen Wirtschaft dazu geäußert hat. Herr Professor Dragano, was macht denn digitale Arbeit mit unserer Gesundheit?
Digitale Arbeit kann unsere Gesundheit beeinflussen, sowohl positiv als auch negativ. Den negativen Part, da gibt es einen illustren Begriff, das ist der Techno-Stress. Das ist Stress, der entsteht, wenn Sie mit digitaler Technologie arbeiten, die beispielsweise nicht zuverlässig ist. Oder das sind Stresserfahrungen, die Sie machen, weil die digitale Arbeit dazu führt, dass Sie immer und überall arbeiten können. Und das nicht als Flexibilitätsgewinn erfahren, sondern als Belastung der Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben. Das sind so Beispiele. Digitale Arbeit kann aber auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben, etwa dann, wenn sie dazu führt, dass wir mehr Autonomie erleben, unsere Arbeit besser einteilen können und sie auch produktiver ist.
Was überwiegt denn der Techno-Stress, wie Sie es genannt haben, durch schnell sich ändernde und auch möglicherweise unzuverlässige Technik oder auch die psychischen und sozialen Belastungen? Überwiegt dieses oder sind es, was Sie eben sagten, die positiven Aspekte, die Sie nannten, der digitalen Arbeit, die überwiegen?
Wahrscheinlich trifft beides gleichzeitig zu. Es gibt aber bestimmte Bedingungen, unter denen eher das Negative überwiegt. Es hat etwas damit zu tun, wie der Betrieb digitale Arbeit in seinen gesamtes Arbeitssystem einbindet. Gibt es Regeln für den Umgang mit E-Mails beispielsweise oder gibt es Regeln, wann man auch zu Hause noch arbeitet? Gibt es eine technische Unterstützung? Gibt es Weiterbildung? Solche Dinge bestimmen darüber, ob das Ganze eher als Belastung empfunden wird oder ob es vielleicht sogar zu positiven Effekten führt. Also es gibt Umgebungsfaktoren, die auch beeinflusst werden können, die bestimmen, in welche Richtung das kippt. Und diese Faktoren sind wichtig für die Prävention und für die gesundheitsförderliche Gestaltung von digitalem Wandel, dass man eben eine digitale Arbeitsumgebung schafft, die technische Hilfe bietet, die Menschen auch die Möglichkeit bietet, sich technologisch weiterzubilden. Das ist dann der Ansatz für die Prävention.
Was können denn die Arbeitnehmer selber tun, damit sie ihre digitale Arbeit gesundheitsförderlicher gestalten?
Das ist so global natürlich schwer zu sagen. Was Sie da erleben, hängt natürlich stark von der Technologie ab, die Sie verwenden. Geht es jetzt um Informations- oder Kommunikationstechnologie oder sogar um komplexe Systeme der Industrie 4.0, Arbeit mit Robotern? Und je komplexer es wird, desto weniger kann die Einzelne selber dagegen tun. Primär ist es natürlich die Verantwortung des Betriebes. Die Arbeitsorganisation, das Aufstellen von Regeln, das muss betrieblich verhandelt werden. Aber natürlich können die Einzelnen sich einbringen und mitgestalten. Das ist im Übrigen auch ein wichtiger Faktor, um Stress im Umgang mit Technologie zu vermeiden, nämlich die Partizipation sowohl bei der Entwicklung von Programmen als auch bei der Einführung von neuen digitalen Systemen im Betrieb.
Man hat dann das Gefühl, dass man ja ein bisschen Kontrolle zurückgewinnt. Was kann denn der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber, der ja eine Fürsorgepflicht für den Arbeitnehmer hat, einfordern?
Bleiben wir bei der aktuellen Situation. In der SARS-CoV-2-Pandemie wurde ja sehr, sehr schnell digitalisiert. Und hierauf wurde auch reagiert. Es gibt ja eine neue SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel und die fordert, dass die Betriebe bewerten, ob es bestimmte Belastungen gibt, die die Psyche der Beschäftigten negativ beeinflussen können und dann müssen sie reagieren. Und das gilt jetzt erst recht. Das fordert diese SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel sogar explizit ein. Und das kann man auch einfordern.
Das heißt, Sie raten dem Arbeitnehmer, sich an den Arbeitgeber zu wenden und zu sagen, Achtung, Achtung, meine Gesundheit ist möglicherweise gefährdet, deswegen tu etwas für mich.
Idealerweise werden die Unternehmen selber aktiv und viele tun das ja auch. Wenn sie das nicht tun, kann man das aktiv einfordern, entweder indem man das persönlich tut oder über die entsprechenden Interessenvertretungen im Betrieb das auf die Tagesordnung bringt.
Gesundheit und digitale Arbeit, das waren Informationen vom Medizinsoziologen Professor Nico Dragano vom Universitätsklinikum Düsseldorf. Um die politische Bildung in der Schule ist es in Deutschland nicht gut bestellt. Der heute vorgelegte und im Auftrag der Bundesregierung entstandene Kinder- und Jugendbericht bescheinigt Defizite in allen Bereichen. Politische Bildung werde je nach Bundesland in unterschiedlichem Umfang unterrichtet, in einigen Bundesländern nach Auffassung der Kommission zudem zu spät begonnen und oft seien Lehrer auch fachfremd. Es gäbe noch viel zu tun, damit nicht politische Inhalte in sozialen Medien die Deutungshoheit gewinnen. So viel von Campus und Karriere mit Thekla Jahn.